in der Summe ein ausgeglichenes Spiel. Trotzdem waren wir die Mannschaft, die sicher die klareren Chancen hatte. Deswegen hätten wir gerne 2-0 geführt. Natürlich, dann wäre das Ding zu gewesen. Mit dem Elfmeter dann auch noch haben wir nicht. Und dann kann es immer passieren, dass so ein Spiel hinten raus einfach auch nochmal aufgeht. Standardsituation, Gegentor. Und dementsprechend nehmen wir heute nur einen Punkt mit hier zu Hause. Fühlt sich aufgrund des Zustandekommens dann nicht ganz so gut an, aber wird uns sicher, falls die Frage kommt, nicht umwerfen.
Ja, das sagt Marco Rose nach dem 1:1 von Borussia Mönchengladbach gegen Hoffenheim. Wir haben 1:1 verloren, muss man sagen. Wir haben auch guten Ruf ein Stück weit verloren durch gewisse Spruchbänder am Anfang der zweiten Halbzeit. Das alles werden wir jetzt hier aufarbeiten im Pfostenbruch, dem Podcast über Borussia Mönchengladbach. Ich bin Kevin und Fabian wie immer zugeschaltet.
Ja, grüß dich, hi. Ja, heute nehmen wir direkt nach Spielende auf, quasi. Und der Schock oder der unangenehme Nachmittag sitzt uns, glaube ich, beiden noch tief in den Gliedern. Und wir versuchen natürlich trotzdem irgendwie eine gute Sendung herauszumachen für euch. Das Ganze mal aufzuarbeiten, was da heute passiert ist. Hab eigentlich gar nicht gehofft, dass wir so viel zu besprechen haben nach dem Spiel. Ich habe gehofft, dass das jetzt eine heitere, lockere Sendung wird, aber leider gefehlt.
Ja, in der Tat. Ich sag's ganz offen geradeaus. Ich habe wenig Bock eigentlich und bin auch schlecht gelaunt, aber so ist es halt. Wir müssen das natürlich jetzt auch in solchen Momenten hier weitermachen und werden versuchen, das Ganze gewohnt sachlich, aber auch mit der ein oder anderen Emotion darzulegen, dieses Spiel. Es war ja ein Spiel, was unfassbar lange ging durch die vielen Unterbrechungen, durch Verletzungsunterbrechungen und auch eben durch eine nicht ganz so schöne Unterbrechung. Lass uns vielleicht nichtsdestotrotz mit der Aufstellung anfangen. Auch das ist sicherlich schnell erklärt. Es gab ja nur einen Wechsel im Vergleich zum 4:1 in Düsseldorf.
Ja, genau. Aufstellung ein bisschen umgestellt. Klassisches 4-2-3-1 heute, beziehungsweise 4-3-3, wie auch immer man es sehen mag. Für Tobi Strobel ist der in Düsseldorf gesperrte Alassane Player in die Startelf gerutscht. Und das war es auch eigentlich schon. Du hast es gesagt, das ist relativ leicht erklärt und das ist eigentlich genau dadurch erklärt. Gelb-Rot-Sperre abgesessen, wieder da. Man muss sagen, dass das heute vielleicht mit kleinen Einschränkungen auf der linken Abwehrseite, wo Ben Sebaini noch nicht ganz wieder im Training ist, dass sich scheinbar so langsam so eine Art Stammelf bei Borussia gebildet hat. Und wir haben heute, glaube ich, einen großen Teil davon gesehen.
Ja, definitiv. Gerade im Mittelfeld, wo es ja im Verlauf der Hinrunde doch viele Wechsel gab, aber auch sicherlich dadurch bedingt, dass man einfach viel mehr Spiele hatte als aktuell, wo man ja in den Pokalwettbewerben bekanntlich ausgeschieden ist. Dann würde ich sagen, machen wir direkt einen Haken hinter die taktische Formation und hinter die personelle Aufstellung, sprechen über unseren Start ins Spiel. Der war jetzt eher ein bisschen hölzern, fand ich. Wir sind ja dann direkt mit der ersten Chance in Führung gegangen. Nach der Ecke ist es Matthias Ginter, der da das Kuddelmuddel im Strafraum nutzt und aus gut 13, 14 Metern einfach mal drauf hält, als ihm der Ball vor die Füße fällt. Das hat er ganz gut gemacht. Ja, brauchte irgendwie aber auch so einen Moment, um ins Spiel reinzukommen aus unserer Sicht, weil für mich Hoffenheim wirklich ein gutes Auswärtsspiel auch schon in dieser Phase gemacht hat. Sie waren sehr ballsicher, haben ihre Stärken weitgehend ausspielen wollen. Es fehlte allerdings vorne der Abnehmer mit Kramaric. Später ist ja Dabur dann auch noch verletzungsbedingt rausgegangen. Also alles in allem fand ich auch schon in der Anfangsphase war klar, dass das nicht einfach werden würde.
Ja, die ersten 20 Minuten haben mir auch nicht so gut gefallen. Es war die Chance nach 2 Minuten durch Player, der auf einmal frei vor Baumann aufgetaucht ist, nachdem er sich da irgendwie durchgewurschtelt hat. Und dann die Chance von Matthias Ginter, die gleich genutzt wurde. Sehr eigentlich ein guter Start, wenn man es so will, weil sehr effektiv vorm Tor aus 2 Chancen ein Tor gemacht in den ersten 20 Minuten. Ansonsten etwas schwierig ins Spiel reingekommen. Danach wurde es besser, fand ich. Ab der 20., 25. Minute habe ich dann doch Borussia als die stärkere Mannschaft gesehen.
So sehe ich es auch. Wir hatten dann auch sukzessive ein paar zumindest Halbchancen, wo dann Baumann auch eingreifen musste, zum Beispiel ein Schuss von Marcus Thuram. Aber Nichtsdestotrotz fand ich auch im Verlauf der ersten Halbzeit grundsätzlich Hoffenheim immer gefährlich, zumindest in Ansätzen. Es fehlte dann häufig der letzte Pass, sodass es irgendwie die klare Torchance gab. Die gab es eben nicht. Aber grundsätzlich waren wir in der einen oder anderen Situation auch schon in der ersten Halbzeit ein bisschen zu sorglos im Mittelfeld, was unsere Abspiele betraf oder was ja auch Zweikampfsituationen betraf. Zum Beispiel ungewohnterweise auch Dennis Zakaria ist mir da ein, zweimal ein bisschen negativ aufgefallen, dass er irgendwie da ein bisschen leidenschaftslos agiert hat. Noch dazu fand ich, wenn wir dann vorne den Ball hatten, ist mir in dieser Partie aufgefallen und gerade im ersten Durchgang ganz besonders Markus Thuram da manchmal ein bisschen zu eigensinnig sogar. Klar, er hat die Stärken auch im 1 gegen 1, eben an den Gegnern vorbeiziehen, aber manchmal wäre ein früheres Abspiel schon sinnvoller gewesen.
Definitiv. Und es war nicht nur Thuram heute, es war auch Player. Ich hatte zeitweise den Eindruck, Borussia führt mit 4-0 und jeder möchte noch sein Tor schießen. So wirkte irgendwie die Körpersprache der Spieler von Borussia über weite Strecken des Spiels. Und das fand ich ein bisschen erschreckend, weil das war alles ein bisschen zu verspielt, ein bisschen zu wenig zielstrebig und konsequent.
Da kommen wir dann am besten direkt auf die Riesenmöglichkeit zum 2-0 zu sprechen. Der Elfmeter nach Videobeweis, nach unfassbar langem Videobeweis, der dann auch zu dieser langen Nachspielzeit am Ende führte. Ich denke, man muss den jetzt bei der Handspielauslegung schon geben, aber es war dann schon arg lange, bis die Entscheidung feststand. Und dann ist es auch dementsprechend schwer für den Elfmeterschützen.
Ich finde es einfach nicht sinnvoll für den Sport, dass solche Entscheidungen so lange nachvollzogen werden. Und ich hätte auch sehr gut damit leben können, wenn es da keinen Elfmeter gegeben hätte in der Situation. Dann wär das für mich auch voll in Ordnung gewesen. Ich habe die Situation gar nicht so wahrgenommen in dem Moment, als das Handspiel dann passierte. Und hätte mich niemals darüber beschwert am Ende und hätte niemals gesagt, da hätte es noch Elfmeter geben müssen übrigens. Man kann ihn geben, aber das war ja reinster Wahnsinn. Also das war ja ein Irrsinn heute und das war nicht nur in der Situation, sondern auch zuvor schon in der Situation vor allem dann das vermeintliche 2-0, was dann später fiel. Das waren ja zwei Situationen, das hat super lange gedauert und ich kann mir auch vorstellen, für die Zuschauer im Stadion eine unfassbar schwierige und einfach unnötige Experience oder ein unglaubliches Erlebnis. Du weißt überhaupt nicht, was da gerade passiert, wenn es dir nicht angezeigt wird, was da überhaupt kontrolliert wird. Und da hilft es auch nichts, wenn da auf der Videowand angezeigt wird, dass Handspiel kontrolliert wird oder in beiden Fällen ja, dann eben. Das ist ja einfach reinste Verwirrung des Zuschauers. Ich glaube, so richtig Spaß hatte heute an dem Spiel kaum jemand.
Ja, es war viel los, aber auch viel Kuddelmuddel. Lass uns nochmal kurz beim Elfmeter bleiben und jetzt die Situation nicht vermischen. Es war dann Alassane Player, der das Ding verschossen hat, auch wirklich so geschossen hat, wie man einen Elfmeter wirklich überhaupt gar nicht schießen sollte. Warum schießt er ihn überhaupt, frage ich mich. Also wir haben jetzt einen vierten Elfmeter bekommen in dieser Saison, der vierte Schütze. Lars Stindl steht auf dem Platz, dann hat Lars Stindl diesen Elfmeter zu schießen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, man sieht es ja dann im Fernsehen auch nicht, wie so Player an den Ball gelangt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er ihn sehr wollte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Alassane Player als Elfmeterschütze bestimmt war.
Ja, mich hat es auch verwundert. Ich habe auch gedacht, warum schießt denn Lars Stindl nicht einen Elfmeterschütze, der mehrfach nachgewiesen hat, dass er ein exzellenter Elfmeterschütze ist. Jemand, der mit großem Druck umgehen kann. Jemand, der auch einen Torhüter lesen kann. Und ich fand, Oliver Baumann heute hat immer wieder Unsicherheiten gezeigt und das hat mich eigentlich sehr geärgert, dass man das nicht nutzen konnte. Und gerade da wäre es, glaube ich, an der Stelle auch sinnvoll gewesen, mit Lars Stindl jemanden schießen zu lassen, der sich so ein bisschen in die Lage des Torhüters auch reinversetzen kann. Und ich glaube, dass er den Elfmeter sicher verwandelt hätte, ist alles Spekulation. Ich habe mich auch etwas gewundert, zumal es ja auch nur 1-0 stand und eben nicht 3-0. Das wäre dann ein Spielstand, wo ich verstehen könnte, dass man die Elfmeterschützen einfach mal beziehungsweise dem Stürmer noch sein Tor geben will, wie auch immer.
Passt so ein bisschen zu deiner Einschätzung, die ich auch teile, dass man das Gefühl hatte, wir führen 3-0. Dann hätte man ja davon ausgehen können, dass dann der Stürmer, der vielleicht noch kein Tor gemacht hat, unbedingt diesen Ball sich nimmt. Aber in so einer Situation fand ich es ein bisschen merkwürdig, dass Lars Stindl da den Ball nicht bekommt. Und ich denke, das wird auch noch für ein paar Verstimmung sorgen. Für Verstimmung gesorgt, du hast es schon angesprochen, hat dann auch das Zurücknehmen des vermeintlichen 2-0s, diesen Konter, den wir auch am Ende eher mit Haken und Ösen ausspielen, also das gehört auch zu weit dazu, ist jetzt aber auch egal, wir müssen da über die Entstehung sprechen. Wendt hat, das ist unstrittig, die Hand am Ball gehabt, touchiert, für mich ist es aber, vielleicht ist es eine unpopuläre Meinung, für mich ist es kein absichtliches Handspiel und so wie ich das verstanden habe, muss ja ein Handspiel auch direkt im Vorfeld eines Tores stattfinden, um ein Tor nicht geben zu lassen und es war ja jetzt noch der ganze Konter auszuspielen, also fand ich ein bisschen kurios und man stelle sich vor, der Freistoß, den es dann gibt für Hoffenheim, der führt zum 1-1.
Für mich war es eine okaye Entscheidung, weil er hat sich definitiv durch den Einsatz seines Arms in der Situation einen leichten Vorteil verschafft. Man kann natürlich nicht, ja, ob es Absicht war, ich glaube auch nicht, dass es Absicht war. Aber es entsteht definitiv ein Vorteil für Borussia dadurch, dass er sich den Ball mit der Hand auch so zurechtlegen kann. Von daher finde ich die Entscheidung in Ordnung, bitter ist sie allemal.
Danach gibt es dann diese eine Situation, 91. Minute, erste von 7 Minuten Nachspielzeit. Es gibt noch eine Ecke für Hoffenheim. Der Ball kommt rein und findet dann irgendwie den Kopf von Lucas Ribeiro und der markiert den Ausgleich, passt absolut zum Spiel. Also ich habe es kommen sehen, sage ich ganz ehrlich.
Ja, absolut. Das ist ja, ich glaube, hier können wir jetzt alle Floskeln bemühen. Wer sie vorne nicht macht, der kriegt sie hinten. Ich glaube, das war heute das Klischeespiel für diese uralte Fußballweisheit. Ja, ich habe es auch befürchtet, auch bei der Ecke gedacht, ja, es würde passen, wenn jetzt einfach so eine Ecke reinfällt und dann, ja, so ein Kopfballgegurke in der Situation und dann steht es auf einmal 1-1. Hoffenheim, ja, eigentlich so richtig gefährlich vors Tor gekommen sind sie kaum, immer wieder in die Nähe, hatten auch 21 Torschüsse, bemerkenswert. Aber mit Sicherheit auch, weil Borussia das auch zugelassen hat und einfach sich da an der Stelle vorwerfen lassen muss, den Sack nicht zugemacht zu haben früher.
Ja, und auch ein merkwürdig uninspirierten Vortrag abgeliefert hat. Also ich, am Ende muss man ja auch sagen, so grundsätzlich von den Spielanteilen, wenn man jetzt den Elfmeter mal wegnimmt und so, diese klaren Chancen, die wir natürlich hatten zum 2-0, dann fand ich dieses 1-1 am Ende gar nicht vollkommen unverdient. Es ist einfach super unnötig, aber jetzt auch nicht vollkommen unverdient, was jetzt so das Spiel der Hoffenheimer betrifft.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir absolut recht. Und die haben alles reingeworfen, die haben alles versucht, was in ihren ja relativ begrenzten Möglichkeiten stand heute. Das war offensiv viel zu wenig Durchschlagskraft da, ohne Dabur, ohne Kramaric, ohne Belfodil. Das war eigentlich alles probiert, aber normalerweise ein Spiel, in dem Hoffenheim dann auch trotz vieler Versuche eigentlich kein Tor machen darf. Am Ende ist es dann halt so ein Ei und so ein Tor kann man sich immer fangen nach einer Ecke. Auch da gibt es für mich kaum einen Schuldigen, der jetzt klar auszumachen ist. Hübner gewinnt heute irgendwie jedes Kopfballduell. Da muss man sich vielleicht auch mal hinterfragen, wie das eigentlich sein kann. Ja, und dann steht der, wie heißt der, Barreiro, ich kenne nicht mal seinen Namen heute, seinen Bundesliga-Debüt
gefeiert.
Also es war heute wirklich eine Geschichte, die Geschichte dieses Spiels ist ja wirklich ja, einfach sehr kurios.
Ja, also wenn man sich das Endergebnis anschaut, 1:1, dann spricht das eigentlich nicht für ein so wahnwitziges Fußballspiel, das es aber definitiv war. Und wir müssen jetzt auch über ein Thema sprechen, was jetzt nicht unmittelbar etwas mit dem Geschehen auf dem grünen Rasen zu tun hat, sondern auf den Rängen. Es gab kurz nach der Halbzeitpause ja sozusagen einen Stimmungsbruch. Vorher fand ich die Stimmung echt gut und dann wurde ja dieses Fadenkreuzplakat in Richtung Dietmar Hopp, den Hoffenheimer Mäzen, gezeigt. Wie idiotisch kann man eigentlich sein?
Zunächst mal ist es ja so, dass in den letzten Wochen oder das allgemein, finde ich, Kritik am Hoffenheimer Modell berechtigt ist. Aber sobald es in Beleidigung abdriftet, geht das einfach zu weit. Ich finde, man kann seinen Protest Hoffenheim gegenüber kreativer ausdrücken, als Hopp zu beleidigen. Mit Sicherheit das war natürlich dann auch jetzt die Reaktion auf die Sperre der Dortmund-Fans, die dafür jetzt 2 Jahre lang nicht in Hoffenheim anwesend sein dürfen. Ja, ist eine Reaktion, die weiß nicht. Ich möchte mich jetzt nicht hier über Beleidigungen, also ich möchte jetzt hier nicht auf der einen Seite sagen, dass Beleidigungen kein adäquates Mittel sind und dann selber beleidigend werden. Das ist einfach unnötig und mein Gott, ja, hätte man sich sparen können.
Ja gut, es gibt ja einen Mittelweg zwischen Idioten, das sind es für mich, und den Sachen, die Hopp da ausgesetzt ist. Und also ich finde, ich habe kein Verständnis mehr für diese Gestalten da im Umfeld der Ultras, gehe ich mal von aus, die dann da vermummt stehen und dann da dieses Fadenkreuzplakat hissen. Auch vollkommen unnötig in der Situation generell, also bei unserer sportlichen Situation. Ich verstehe es einfach nicht. Sie stellen sich wieder über den Verein, über die eigenen Befindlichkeiten von unserem Verein. Sie haben ihre eigenen und die sind ihnen wichtiger als die von unserem Verein. Also es ist mir völlig unverständlich, wie man das machen kann. Für mich danach auch spürbar die Stimmung im Keller. Und das führt auch mit dazu, dass man da so ein Schlendrian reinkriegt. Das klingt jetzt bekloppt, aber für mich diejenigen, die das Spiel am meisten aus der Hand gegeben haben, sind die Fans und davon natürlich einige wenige, ein paar wahrscheinlich an zwei Händen abzuzählen, ein paar Idioten in der Nordkurve hinterm Tor.
Ja, es ist natürlich auch auch so, dass man hat ja gemerkt, dass sich ja 99% der Zuschauer im Borussia-Park heute auch klar dagegen positioniert haben. Und das waren klar vernehmbare Pfiffe. Ja, das ist natürlich, ich bin ja jemand, der auch immer versucht, für die Situation der Ultras und in diesem ganzen Konflikt zwischen Ultras und den normalen Fans in Mönchengladbach, der so ein bisschen unterschwellig herrscht, da auch Verständnis für beide Seiten aufzubringen. Aber in dem Fall finde ich es echt schwer, da Verständnis für aufzubringen. Mir fehlt da leider wirklich das Verständnis dafür. Vielleicht habe ich da irgendwas in der Ultrakultur nicht verstanden. Aber an der Stelle war es wirklich ein Bärendienst für Verein, für Mannschaft, für alle. Und keine gute Aktion.
Es sind hier sicherlich nicht alle Ultras, die sich hinter so einer Aktion hundertprozentig stellen, wie auch immer. Auch da muss man wahrscheinlich differenzieren. Ich finde nur, dass man es auf jeden Fall ansprechen muss, weil es geht überhaupt gar nicht. Ich meine, auch vom Timing her, jetzt fernab des Spiels, man hatte eine Schweigeminute für die Opfer von Hanau und dann kommt irgendwann da ein Spruchband mit einem Fadenkreuz, wo ein Mensch drin ist. Und in erster Linie ist Dietmar Hopp natürlich ein Mensch.
Ja, finde ich auch alles in allem, ja, wenn ich sage unglückliche Aktion, ist das zu mild. Also es war, also
Ja, unglücklich trifft's
unnötig.
halt wirklich auch so gar nicht.
Ja, also es war unnötig, es war, ich keine Ahnung, ich habe es nicht verstanden. Ich hoffe, ja, ich bin gespannt auf die Strafe, die Borussia dann dafür jetzt erhalten wird. Ich glaube, es hat in dem Sinne jetzt heute und hier auch wirklich gar niemandem, wirklich niemandem weitergeholfen, niemandem genützt. Es hatte die ganze Situation hatte heute leider an der Stelle nur Verlierer.
Und was Dobby zum heutigen Spiel sagt, zum 1:1, zum bitteren 1:1 gegen Hoffenheim, das hört ihr jetzt in Dobbys Meinung.
Ein Ergebnis, was ich ganz ehrlich bin, was ich vorm Spiel unterschrieben hätte, vom Ergebnis her, wenn man überlegt, wen Hoffenheim bisher in der Saison alle geschlagen hat. Wenn man sich aber den Spielverlauf ansieht, mit den Chancen, die wir haben, zu den Vorfällen komme ich nachher, jedenfalls mit den Chancen, die wir hatten, wir gehen übrigens auch verdient, echt so schnell, so schön in Führung durch Ginter. Sogar noch der zweite Tor nachher in der ersten Halbzeit auf die Füße. Eine Bombenhalbzeit wieder gespielt. Und in der zweiten Halbzeit verschießen wir dann den Elfer, haben gute Chancen zum Erhöhen. Das ist das, was wir in den letzten Spielen auch nicht gemacht haben. Wir machen eine gute Halbzeit, wir haben gute Chancen, aber wir schaffen es nicht, vom Ergebnis her das dann so hinzudrehen und so zu entscheiden, dass man sagt, ey, da brennt nichts mehr an. Das ist mir jetzt schon die ganze Zeit aufgefallen, dass wir da nicht kaltschnäuzig sind und das Ding einfach mal einen Sack zumachen. Und das Traurige, wo ich mich distanziere, wo wir uns ja zu 90% der Fans distanzieren, Und diese paar 50 Leute, sage ich mal, die da diesen Banner hochhalten, die Fahne da mit Dietmar Hopp und den Plakat geschrieben haben, das muss nicht sein, das ist einfach nur traurig, das ist peinlich, beschämt, dann sich zu verstecken hinter Masken mit unser schönen Stadtwappen drauf, wo ich ganz ehrlich sagen muss, man sagt immer, Dobby ist ein Selbstdarsteller mit seiner eisernen Fohlenfahne im Trainingslager. Ganz ehrlich, durch solche Aktionen, wer ein Selbstdarsteller ist, hat man echt mal wieder gezeigt und völlig, völlig gut, wie die ganzen anderen reagiert haben und ausgepfiffen haben, die Leute, dass der Eberl und Stindl dahin gehen musste, war oberpeinlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich absolut nicht verstehe, dass man dem Verein so, so dermaßen schadet damit und so ein, in einer Situation, wo Harmonie herrscht bei uns, wo sportlich alles super läuft, so ein Zwist wieder in die Fanszene reinzubringen, völlig umsonst, völlig dahergeführt, einfach nur bescheuert und dumm. Und ich glaube, an dieser Aktion werden wir noch lange zu knabbern haben. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei den ganzen Leuten, die gepfiffen haben, meine Meinung, man hat danach gesehen, wo die Ultras natürlich dann den Boykott, die Stimmung wieder eingestellt haben, weil sie ja beleidigt waren, dass man sie ausgepfiffen hat. Dass der Verein was dagegen gesagt hat, dass Eberl in die Kurve gegangen ist. Aber stimmungsmäßig kam dann von den ganzen Normalos auf der Bühne, auf der Tribüne und auf den Zuschauerring überhaupt gar nichts. Trotzdem absolut nicht zu entschuldigen und beschämt, was ein paar Karoten da ja veranstaltet haben. Traurig, traurig. 1-1 muss ich dadurch sagen auch noch wieder in der Nachspielzeit, was uns ja die ganze Zeit schon. Wir und die Nachspielzeiten in dieser Saison ist Wahnsinn. Da kannst du zwei Bücher von schreiben. Nur trotzdem, der Punkt, zwei verschenkte Punkte gegen Hoffenheim steht definitiv fest. Aber nichtsdestotrotz, ich habe irgendwie ein Gefühl, dass wir nächste Woche endlich mal in Augsburg was reißen können. Euch eine schöne Woche. Erholt euch, Mund abwischen. Bin gespannt, wie es weitergeht innerhalb der Fanszene. Mal schauen. Alles Gute, euer Dobby.
Soweit Dobby also zum Spiel. Lass uns jetzt nochmal kurz vorausblicken. Für mich die Gretchenfrage ist, wie kommen wir jetzt aus diesem Spieltag wieder raus? Also mit welcher Einstellung fahren wir nach Augsburg? Schaffen wir es dort direkt wieder unser Selbstvertrauen aus dieser insgesamt ja sehr guten Saison auf den Platz zu bringen, oder hinterlässt so ein Spiel eher einen Knacks?
Ja, hoffentlich nicht. In Augsburg immer ein schwieriges Spiel, in der Augsburger Arena nie gewonnen, immer schwierige Spiele auch gehabt, und es wird natürlich Zeit, genauso wie wir es in Wolfsburg und in Freiburg auch jedes Jahr sagen, es wird mal wieder Zeit für einen Sieg, und am Ende wird es ein schweres Spiel in Augsburg, und ich hoffe wirklich, dass die Mannschaft an die guten Elemente des Hoffenheim-Spiels anknüpfen kann, sich das Positive daraus zieht und ähnliche Leistungen abliefern kann wie in Düsseldorf.
Was Hoffnung macht, sicherlich ist, dass wir unter Marco Rose gerade gegen so kämpferisch starke Gegner, wie auch der FC Augsburg einer ist, dass wir da eigentlich immer ganz gut aussehen, auch auswärts. Das war ja in den vergangenen Jahren immer eher so ein Spiel, wo man sich dann auch leicht hat abkochen lassen. Das ist unter Marco Rose deutlich besser und das gibt mir Hoffnung.
Ich bin jetzt auch erstmal optimistisch und sage, Borussia kann das Spiel in Augsburg gewinnen. Bin gespannt, wird, denke ich, ein interessantes, ein spannendes Spiel.
In diesem Sinne, wir verabschieden uns gleich. Es sei noch gesagt, dass wir natürlich uns immer freuen, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet über die sozialen Medien oder sogar per E-Mail. Auch das ist möglich. Wer auf den klassischen Weg steht, der wird auch bei uns vorstellig werden können. Fabian, wie geht denn das nochmal?
Entweder klassisch per E-Mail an fabian@pfostenbruch-podcast.de, per Facebook oder Instagram meldet euch einfach, gebt uns Feedback, schreibt uns gerne. Wir freuen uns.
Soweit die Pfostenbruch-Ausgabe, die irgendwie wenig Humor, wenig gute Laune hatte, zugegebenermaßen, aber wir wollen uns hier auch nicht verstellen, denn das ist ungefiltert das, ja, was wir denken nach so einem Spiel, gerade wenn man unmittelbar nach der Partie aufnimmt. Gladbach spielt gegen Hoffenheim nur 1:1 und einige unverbesserliche Fans, Idioten, so möchte ich sagen, legen einen leider dunklen Schatten über dieses Unentschieden. In diesem Sinne, wir melden uns dann in der kommenden Woche nach einem hoffentlich besseren Nachmittag beim FC Augsburg. Bis dahin, ciao.